Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Nordafrika. Wir reisen nach Marokko und schauen uns an, wie man in Sand baden kann und warum das gut sein soll. Wir besuchen einen beeindruckenden Kakteengarten und treffen eine Schuhmacherin in Rabat. Danach geht es weiter nach Ägypten, in die Ferienanlage Laguna und auf den Bazar in Kairo. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Tina Witte. Kamelreiten im Wüstensand, Surfen, Bergwandern oder Städtetrips. Marokko ist für seinen vielseitigen Tourismus bekannt. Immer beliebter sogenannter Gesundheitstourismus, zum Beispiel in der Wüste im Südosten des Landes. Dort sind Sandbäder das Wellnessangebot, bei denen man im Wüstensand eingegraben wird. Abdullah Al-Saman hat sich das genauer angesehen.
Im Auto in der Wüste von Merzouga. Im Südosten Marokkos. Es ist sehr heiß, über 45 Grad. Ein Blick aus dem Fenster, rote Erde, Frauen und Männer in langen Gewändern, Kamele und Zelte. Um die Zelte herum tiefe Gruben für Besucherinnen und Besucher. Mit einem traditionellen Sandbad kann man sich hier behandeln lassen. Der gesamte Körper bis auf den Kopf wird für einige Minuten tief im Wüstensand begraben. Die Therapie soll gegen Gelenkschmerzen helfen, sagt Abdelaziz. Der Taxifahrer macht Urlaub in der Wüste und ist aus dem Norden extra für diese Sandtherapie hergefahren. Das sind mehr als 8 Autostunden. Er steigt in eine der Gruben hinab, lässt sich mit großen Schippen im Wüstensand begraben. Eine Decke schirmt seinen Kopf vor der Sonne ab. Abdelaziz legt sich in die Wüstengrube. Nur mit Unterhose. So schreit er, während zwei Mitarbeiter ihn mit großen Spaten im Sand zuschütten.
Das ist die Hölle auf Erden, aber auch wie eine Art Gebet im Wüstensand. Deine Körpertemperatur liegt bei 37 Grad, du sitzt im Sand bei mehr als 53 Grad. Das fühlt sich an wie ein Ölwechsel beim Auto.
Bei dem Sandbad können Besucher bis zu 15 Minuten im Sand schwitzen. Für etwa 30 Dirham pro Sandbad. Umgerechnet ca. 3 Euro. Meistens brauche man 3 bis 5 Sandbäder über mehrere Tage verteilt, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, erklärt Ibrahim Erjali, der Abdelaziz im Wüstensand vergräbt.
Unsere Urgroßeltern haben schon mit dieser Therapieform gearbeitet und sie an uns weitergegeben. Diese Therapie wirkt gegen Krankheiten wie Gelenkentzündung oder Ähnliches. Wer aber Diabetes oder Herzprobleme hat, muss sich vorher beim Arzt erkundigen, ob er das machen darf.
Die meisten Patienten, die aus dem ganzen Land zu dieser Sandtherapie kommen, sind Marokkaner, erzählt Ibrahim. Ausländische Touristen aus Europa zum Beispiel hätten eher Respekt vor den Sandbädern, obwohl es sich genauso wie eine Sauna anfühlt, sagen die Sandbadenden hier. Für den 40-jährigen Hamid aus Meknes ist es das erste Sandbad.
Ich bin extra wegen der Sandtherapie hierher gekommen. Ich habe Rücken- und Knieschmerzen. Das Sandbad war ein gutes Erlebnis und ich mache es noch 2 oder 3 Mal.
9 Minuten hat Hamid es in der roten Sandgrube ausgehalten. Die meisten schaffen eher nur 5. Das ist genug, ruft einer. Helfer Ibrahim hilft aus der Grube hinaus, packt die Gäste in eine dunkelgraue Decke. Schutz vor der brennenden Sonne. Danach führt er sie in ein Zelt zum Runterkommen. Mit Schatten, Wasser oder einem Glas Kamelmilch. Auf Ibrahim warten draußen schon die nächsten Gäste.
Im Norden von Marrakesch am Fuße des Atlasgebirges liegt Kaktus Timan. Hier begründete Hans Timan aus Bremen 1964 seine Kakteenfarm, die heute zu einem bizarren Park herangewachsen ist. Das Gelände ist bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt und wird für Fotoshootings und Events genutzt. Stefan Ehlert hat das stachelreiche Paradies besucht.
Die Vögel klingen fast wie im tropischen Urwald. Dabei tummeln sie sich in der Halbwüste vor den Toren von Marrakesch. Hier erfüllte sich der Bremer Agrarökonom Hans Thiemann seinen Lebenstraum. Die von ihm angelegte Plantage erstreckt sich heute über 7 Hektar Land und sieht aus wie die Kulisse eines Fantasyfilms. Thiemanns Familie, darunter Tochter Magda, betreut seit dem Tod des Vaters die in Afrika wohl einmalige Anlage.
On a que des cactus, que des piquants, on va dire.
Wir haben hier nichts als Kakteen. Alles hat Stacheln, könnte man sagen. Und nichts davon kommt ursprünglich aus Marokko, sondern hauptsächlich aus Mexiko und Lateinamerika.
Von 350 Sorten, mit denen Vater Thiemann experimentierte, setzten sich 150 durch. Was aber auf deutschen Fensterbänken eher im Miniaturformat wächst, kommt hier am Fuße des Atlasgebirges in Marokko nach all den Jahren auf Rekordmaße. Etwa die kniehohen berüchtigten Schwiegermuttersessel, auch Goldkugelkakteen genannt, unter Fachleuten Echinocactus grosonii. Mit ihrem gelben Blütenpolster sehen sie völlig ungefährlich aus und sind es auch, solange sich keiner piekst. Neben einem schattigen Teehaus unterhält Kaktus Thiemann deshalb auch einen gut gepflegten Verbandskasten für all diejenigen, die sich den stacheligen Exoten beim Selfie-Machen zu sehr nähern. Sogar die Werbebranche hat den Garten für sich entdeckt. Und natürlich dient die einmalige Szenerie auch für Hochzeitsshootings. Der seltenste Kaktus, das sei der mit den weißen Haaren. Gut gegen Kälte wie Hitze isoliert, der Greisenhauptkaktus, erklärt Magda Thiemann bei einem Rundgang. In seiner Heimat Mexiko sei dieser bedroht, denn die Fledermausart, die seine Blüten befruchte, sei bereits ausgestorben. Die Bestäubung der streng geschützten und unverkäuflichen Rarität wird bei Kaktus Thiemann deshalb per Hand vorgenommen. Die Kakteen, die verkauft werden dürfen, kosten je nach Größe zwischen 25 und 5.000 Euro. Der Methusalem ist ein mehr als 80 Jahre alter und bald 10 Meter hoher Säulenkaktus. Den hatte Vater Thiemann mit seinem bis heute erhaltenen Unimog-Laster aus dem Bremer Treibhaus mitgebracht. Magda Thiemann sagt, heute erweise es sich als großer Vorteil der Anlage, dass sie die Anmutung eines üppigen Paradiesgartens habe, aber viel weniger Wasser brauche.
Im Gegenteil, bei dem Wassermangel, unter dem wir hier in Marrakesch leiden, und bei der Dürre, hilft uns der Kaktus sogar, einen fruchtbaren Boden zu bewahren, ohne zu viel Wasser zu verschwenden.
Nur ein Steingarten verbrauche weniger Wasser, aber Steingärten seien in Marokko sehr unbeliebt, sagt die Gartenbauarchitektin Valentina Iori. Insbesondere in Wüstenstaaten sehnten sich die Leute traditionell nach Grün. Seit 13 Jahren gestaltet Iori in und außerhalb von Marrakesch öffentliche und private Gartenanlagen. Der Trend sei seit ein paar Jahren eindeutig.
Die Leute wissen, dass wir eine Wasserkrise haben und das Wasser knapp wird. Das Thema Kakteen und alle Arten von Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, sind deshalb heute sehr angesagt.
Opuntien statt Rasen lautet das Motto im Gartenbau. Lieber Sukkulenten als Granatäpfel. Mit den Experten von Kaktus Thiemann hat deshalb auch schon der viel berühmtere Jardin Majorel des Modeschöpfers Yves Saint Laurent und seines Partners Pierre Berger zusammengearbeitet. Doch inzwischen zeigt sich, selbst genügsame Kakteen kommen heute nicht mehr unbeschadet durch den marokkanischen Sommer.
Seit dem Jahr 2000 wird es kritisch. Die Hitzewellen halten viel länger an. Die 50 Grad, die wir im August hatten zum Beispiel, die herrschten früher mal für 1 bis maximal 3 Stunden am Tag. Heute ist es den ganzen Tag lang so heiß. Und abends sind es immer noch 45 oder 40 Grad. Der Kaktus hat keine Zeit zum Atmen. Er kann nicht schwitzen, er muss sich deshalb am Abend erholen können.
Abkühlung und Erholung seien aber oft nicht mehr möglich. Selbst den stressresistenten Wüstenpflanzen wird es demnach in Marokko zu heiß. Kaktus Thiemann hat darauf reagiert. Zum Schutz vor der knalligen Sonne wurden neben einige Kakteenfelder schattenspendende Bäume gepflanzt.
Weiter geht es in Marokkos Hauptstadt Rabat. Lederhandwerk ist in Marokko fest in Männerhand. Doch in der Altstadt hat eine Frau ihr kleines Atelier eingerichtet. Sie macht Lederschuhe, handgefertigt, bemalt, individuell, für die Straße oder zum Flamenco-Tanzen. Unterstützung bekommt sie dabei überraschend von den alteingesessenen Männern ihrer Zunft in der Altstadt. Ein Porträt von Dunya Sadaki.
Hello, my name is Yasmin Abdelberry. And I'm obsessed about shoemaking and I'm a shoemaker.
Besessen vom Schuhe machen, das sagt Yasmin Abdelberry über sich. Yasmin lebt in Marokkos Hauptstadt Rabat, in der Medina, in den verwinkelten Gassen der Altstadt. Dort hat sie ihr Atelier. An den Wänden hängen Skizzen von Schuhmodellen und Leder in verschiedenen Farben, Werkzeuge wie Zangen und Hämmer. Entlang der Innentreppe ihres Hauses, hoch zu ihrem Atelier, einer alten Waschküche, hängen Jasmins Babys. Schuhform aus Holz, Lederschuhe, Safranfarben, Meerblau, in hellem, weichen Leder.
Welcome to my cut machine. Unbreakable.
Drin sitzt Jasmin an einer alten deutschen Nähmaschine und arbeitet gerade an einer Schuhsohle.
And you have German sewing machines. And I have German sewing machines.
Ich habe deutsche Nähmaschinen, Secondhand, die habe ich hier in Marokko gekauft. Man bekommt hier so viele gute Maschinen und gutes Material aus zweiter Hand. Ich habe meine schöne Pfaff-Industrie-Nähmaschine und die Fortuna, die kommt aus Stuttgart. Und beide habe ich in Marrakesch gefunden. Das ist das Tolle in Marokko. Hier nutzt man Sachen und verwendet sie wieder. Nichts wird weggeworfen und das liebe ich.
Jasmin ist Ägypterin und hat in Kairo bildende Kunst studiert. Für ihren Mann kam die 31-jährige Ägypterin nach Marokko. Nach der Uni entdeckte sie ihre Liebe für das Schuhhandwerk.
Ich wollte wissen, wie man ein paar Schuhe herstellen kann. Und dann wurde mir klar, dass die Schuhmacherkunst im Sterben liegt und es nicht viele Schuhmacher auf der Welt gibt. Ich fand es wirklich schräg, dass es so viele Schneider auf der Welt gibt, aber nicht viele Schuhmacher. Und dann gibt es industriell gefertigte Schuhe, die vielleicht ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre halten und dann jede Saison wechseln. Wirklich Fast Fashion. Du hast keine Ahnung, was in diesen Industrieschuhen steckt. Es ist völliger Mist. Wenn man in Marokko an die Strände geht und Müll sieht, da sind oft Schuhe dabei. Diese Industrieschuhe verrotten nicht wirklich und das ist ein großes, großes Problem.
Industrial shoes, they don't really decompose, which is a big, big issue. So to hand what? We use a waxed thread.
Das will Jasmin für ihre Schuhe nicht. Sie will die besten Materialien, sagt sie, nachhaltig und möglichst umweltverträglich, aus Marokko und wenn nötig außerhalb. Um mehr über das Schuhhandwerk zu lernen, sei sie einmal in Bayern gewesen. Der Schuhmacher dort habe gesagt, mit ihren kleinen Frauenhänden werde das nichts. Auch in Marokko ist das Schuhhandwerk männerdominiert. Doch in der Altstadt Rabat, den verwinkelten Gassen mit ihren abertausenden kleinen Werkstätten, war Jasmin willkommen, erzählt sie.
Sie haben mich herzlich aufgenommen und mit Stolz ihr Handwerk gezeigt. Ich bekam viel Unterstützung, zum Beispiel, wenn ich immer eine Frage hatte, wie man dieses Material verarbeitet, welche Art von Material man am besten verwendet, welche Technik oder wo ich eine Nähmaschine oder Werkzeuge herbekomme. Ich habe so viel Hilfe bekommen und die Türen waren für mich immer offen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Jasmins besondere Leidenschaft? Tanzschuhe. Sie selbst tanzt gerne Flamenco. Ein Schuh mit einer Aufgabe. Das macht für sie am meisten Sinn.
Für mich ist es das Beste auf der Welt, wenn ich ein Produkt herstelle und jemanden darin tanzen sehe und sehe, dass mein Produkt beim Tanzen hilft und es eine Art Musikinstrument ist.
Dafür haben ihre Schuhe auch einen stolzen Preis. Ab ca. 200 Euro kostet ein Paar. Für ein paar Schuhe braucht die 31-Jährige einen Monat. Dafür fertigt sie für jeden Kunden zunächst einen Probeschuh an, um sicherzustellen, dass ja auch kein Zeh eingequetscht ist. Die Schuhe sollen eben passen und langlebig sein. Denn von Fast Fashion hält Jasmin Abdelberry, die Schuhmacherin von Rabat, wenig.
Wir reisen weiter nach Nordosten, nach Ägypten. Die Ferienanlage El Guna am Roten Meer gilt als Vorzeigeprojekt für einen Paradiesurlaub. Kristallklares Wasser, kleine Buchten, hübsche Häuser, wenig Verkehr. Ein ägyptischer Milliardär plante und baute die Anlage vor rund 35 Jahren. Alles auf der Halbinsel ist künstlich geschaffen. Trotzdem scheinen sich Urlauber dort wohl zu fühlen, ob im All-Inclusive-Hotel oder als Individualurlauber. El Guna wirbt mit dem Slogan Life as it should be. Aber sollte wirklich das Leben in ganz Ägypten so sein? Und welche Schattenseiten hat die künstliche Urlaubswelt? Diesen Fragen ist unsere Korrespondentin Anna Osius nachgegangen.
Dass El Guna irgendwie anders ist als der Rest von Ägypten, merkt ein Reisender schon bei der Ankunft. Nach Kilometern über staubige, bucklige ägyptische Wüstenstraßen mit Müll am Straßenrand ist bei der Einfahrt durch das große Tor mit Sicherheitskontrolle zum Ferienparadies wie von Zauberhand alles grün. Ein Wasserfall plätschert und eine andere Welt beginnt. El Guna, übersetzt die Lagune, ein künstlich erschaffener Ferienort, etwa 20 Kilometer nördlich von Hurghada am Roten Meer. Entspannt flanieren Urlauber in der kleinen Fußgängerzone. Rund 20 Hotels gibt es auf dem von künstlich angelegten Lagunen durchzogenen Areal, zahlreiche Ferien- und Privathäuser, mehrere Yachthäfen, zwei Golfplätze. Ein Urlaubsparadies, findet zum Beispiel Erich aus Berlin.
Ja, wir haben ja all inclusive, also man kann auch anständig Bier trinken als Berliner.
Und auch Katrin und Mirko aus Sachsen schätzen das Rundum-Sorglos-Paket.
Also es ist ja alles so wie eine eigene Blase, Alguna. Das ist ja alles ganz sauber und toll.
Es ist schon ein gravierender Unterschied zu den anderen ägyptischen Städten.
In den Hotels läuft fröhliche Animationsmusik. Schwitzende Entertainer in grellen T-Shirts hopsen vor dem Pool auf und ab und motivieren den ein oder anderen rot-braun gebrannten Mitteleuropäer im Wasser zu mitmachen. Kellner balancieren Cocktails, das Abendbuffet verspricht ägyptische Nacht und anschließenden Bauchtanz. Ein Urlaubsglück, das sich Maria aus Slowenien für sich nicht vorstellen kann.
In Hotels fühle ich mich eingesperrt wie in einem Käfig. Hier habe ich die Freiheit zu machen, was ich will.
Maria bevorzugt den Individualurlaub in einer Ferienwohnung. Denn es gäbe durchaus noch ein anderes Guna jenseits der großen Hotels, betont sie. Und aus einem individuellen Wunsch heraus sei Guna vor rund 35 Jahren überhaupt entstanden, erzählt der Gründer Gunas, der ägyptische Milliardär Sami Saviris, in einem Interview. Ihm gefiel Ende der 80er Jahre Hurghada nicht mehr und er suchte einen ruhigeren Ort zum Fischen.
In dieser Zeit beschloss ich, ein bisschen entfernt von Hurghada einen Ort für uns, unsere Kinder und Freunde zu bauen. Ich dachte an ein kleines Hotel, ein paar Häuser und einen Yachthafen. Viele Leute denken, ich hätte damals beschlossen, hier eine Stadt zu bauen. Das Gegenteil war der Fall. Hätte ich gewusst, dass dieses Projekt so groß wird, ich hätte vermutlich Angst bekommen und hätte nicht den Mut gehabt.
Doch Alguna wuchs und Saviris investierte weiter und schuf damit eine Stadt, die dem Rest von Ägypten ein Vorbild sein könnte. Wenig Verkehr, saubere Straßen, Mülltrennung, ökologisches Bewusstsein. Damit wirbt Alguna. Sogar die Technische Universität Berlin hat hier einen Ableger. Es gibt Schulen und ein Krankenhaus. 25.000 Menschen leben hier dauerhaft. Auch für die 49-jährige Ägypterin Hodda ist Guna ein Zuhause geworden. Seit mehr als 20 Jahren wohnt sie hier. Ihre Kinder gehen zur Schule. Sie betreibt einen alternativen Strandclub. Irgendwie sei sie einfach hier geblieben, sagt sie.
Alguna ist ein guter Ort, um hängen zu bleiben. So werden aus 2-3 Tagen 10 Jahre. Und plötzlich sind es 27 Jahre und ich bin immer noch da.
Doch wenn aus einem Ferienort eine eingezäunte Stadt werde, sei das nicht immer einfach, räumt Hodda ein.
Was ich vermisse, ist die Durchlässigkeit am Tor bei der Sicherheitskontrolle, um Besucher reinzulassen. Ich vergleiche das schon mit der Visumsprozedur, wenn man als Ägypter nach Europa reisen will. Man kann nicht mehr einfach am Tor einen Besucher reinlassen. Da muss man erst lange E-Mails schreiben und jemanden ankündigen. Das ist nicht wirklich fair.
Alguna hat hohe Sicherheitsvorkehrungen und will überwachen, wer sich in der Stadt bewegt. Auch Journalisten werden kritisch beäugt. Das Ziel ist immer die perfekte PR der Firma für das vermeintliche Ferienparadies. Auch Firmenchef Mohamed Amer räumt ein, dass es nicht immer einfach sei, das komplette Management für eine Stadt zu betreiben.
Ich habe in Guna 25.000 Einwohner und damit hier kommunale Verantwortung. Das ist nicht einfach, damit umzugehen. Das ist die Aufgabe von Regierungen, nicht von Unternehmen. Es gibt die ganze Infrastruktur, die du in einer Stadt erwartest, aber eben in einer privaten Stadt.
Privat ist das entscheidende Stichwort. Das, was die Welt draußen hässlich macht, Armut, Not, Elend, gibt es hier nicht zu sehen. Das ist das Geschäftsmodell von Guna.
Die Schönheit,
sagt Luxusrestaurantbesitzer Per Ankalo.
Was Sie hier sehen, ist ja ein Traum. Ja? Ich denke, deswegen ist es ziemlich einfach, hier ein Geschäft zu machen.
Der Gedanke, dass alles Schöne, was man zu sehen bekommt, künstlich angelegt ist, verschwindet trotzdem nicht ganz. Tourist Ralf aus dem Erzgebirge hat bei der Anreise die bittere Armut außerhalb Gunas gesehen.
Das hat mich auch sehr, ja, muss ich sagen, geschockt, aber man denkt schon, es ist schon doch ein armes Land eigentlich, ne? Und uns geht es doch sehr gut als Deutsche.
Guna wirkt wie das Idealbild eines Lebens, in dem nur willkommen ist, wer es sich leisten kann. Die Realität in Ägypten außerhalb der Mauern? Mehr als ein Drittel der Bevölkerung lebt offiziellen Zahlen zufolge in Ägypten unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Diese Menschen werden Guna nie betreten, sagen Kritiker. Diesen Menschen geben Projekte von Saviris Arbeit, sagen Befürworter. El Guna wirbt mit dem Slogan Life as it should be. So sollte das Leben sein. Und so bleibt El Guna eben ein bisschen das, was auch Ferien vielleicht sein sollen. Eine schöne, heile Welt, die mit der Realität da draußen nicht allzu viel zu tun hat.
Weiter nach Kairo. Wenn man die ägyptische Hauptstadt besucht, sollte man sich unbedingt auf dem Basar umschauen. Anaosios hat dort einen Gewürzhändler besucht, dessen Familie schon seit Generationen mit Gewürzen handelt. Mitten im Getümmel liegt sein kleiner Laden, auf den er sehr stolz ist.
In einer kleinen Seitenstraße mitten auf dem Basar in Kairos Altstadt muss man eigentlich nur der Nase nachgehen, um den Laden von Gewürzhändler Hirr zu finden. Schon vor dem winzigen Geschäft stehen große Säcke voller bunter Gewürze. Es duftet gleichzeitig nach Koriander, Kümmel und Zimt. Ingwer, getrocknete Rosen, Kardamom. Stolz zeigt Hirr seine Köstlichkeiten. Der 54-Jährige ist Gewürzhändler in der dritten Generation. Man kann sich kaum umdrehen. So vollgestopft ist sein winziger Laden mit Schätzen des Orients. In Paketen, Säcken, Schubladen und Tüten stapeln sich fremdduftende Pulver und zauberhafte Extrakte bis zur Gewölbedecke des uralten Gebäudes.
Dieser Beruf ist mein Leben. Mein Vater sprach mit mir schon als Kind oft über die Gewürzmischungen. Ich war erst 7 Jahre alt, als ich schon zusammen mit meinem Vater hier im Geschäft gearbeitet habe. Er erklärte mir, welche Fehler ich bei der Zusammenstellung von Gewürzen gemacht habe. Seine Worte über die Gewürzmischungen vor über 20 Jahren begleiten mich bis heute.
Gerade hat Redre Kundschaft. Umuatas kauft Nachschub für ihre Küche, Kreuzkümmel und schwarzen Pfeffer. Für die Hausfrau sind viele Gewürze ein Muss beim Essen.
Ich brauche bei jedem Kochen 7 Gewürze. Ohne ist es geschmacklos. Die Gewürze geben erst das Aroma. Wir Ägypter lieben Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Koriander und Peperoni. Ich verbrauche pro Monat 1/4 Kilo Pfeffer und 1/2 Kilo Kreuzkümmel.
Gewürzhändler Hedre wiegt die Ware ab. Die Gewürze kauft er aus der ganzen Welt, erzählt er. Sein ganz persönlicher Kochtipp:
Hähnchen mit Muskatnuss, Ingwer und Zimt oder eine Suppe mit Zimt und Muskatnuss. Das macht den Geschmack sehr angenehm.
Redre wünscht sich, dass auch die jungen Ägypterinnen und Ägypter die traditionellen Gewürze zu schätzen wissen, statt nur Fastfood zu kaufen. Und das Salz in der Suppe seines Lebens wäre, wenn sein Laden irgendwann an seinen Sohn übergeht, in die 4. Generation.
Und sollten Sie nach Ägypten reisen, dann ist noch eine Frage für Sie interessant, die unsere Korrespondentin jetzt beantwortet. Wie viel Trinkgeld ist dort eigentlich angemessen?
Trinkgeld ist in Ägypten Alltag, und zwar in allen Bereichen. Im Restaurant gilt hier die auch in Deutschland übliche 10% Faustregel, wobei es zusätzlich in Restaurants noch eine sogenannte Servicegebühr gibt, die auf der Rechnung zu den Preisen für Essen und Getränke addiert wird. Von dieser Gebühr werden oft teilweise die Kellner bezahlt. Trotzdem gibt man auch noch Trinkgeld, und das längst nicht nur im Restaurant. Die Bezeichnung im Arabischen für Trinkgeld lautet Ikrameya, und das kommt von dem Wort Ikram oder Karam, was so viel heißt wie Großzügigkeit oder auch jemanden würdevoll, ehrenvoll behandeln. Und genau darum geht es beim Trinkgeld, um die Würde des Menschen, der eine Dienstleistung erbringt. Egal ob der Tankwart an der Tankstelle oder der Lieferant für die Pizza, das Paket oder den Einkauf nach Hause, ob der Taxifahrer oder der Kofferträger, alle bekommen Trinkgeld und leben davon. Oft sind die Löhne so niedrig, dass nur durch das Trinkgeld ein würdiges Gehalt zusammenkommt.
Bei den deutschen Touristen in Ägypten ist das Wort Bakschisch gut bekannt. Es kommt eigentlich aus dem Persischen und Türkischen. Und auch das heißt nichts anderes als, jedem, der mit anfasst, ein kleines Trinkgeld zu geben. Manche Reiseanbieter bieten schon Trinkgeldpauschalen an, damit man im Urlaub nicht mit Kleingeld hantieren muss. Die üblichen Trinkgeldbeträge sind übrigens für deutsche Verhältnisse recht gering, für kleinere Dienstleistungen umgerechnet weniger als 50 Cent.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann können Sie alle Sendungen auch in der ARD-Audiothek nachhören. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.